Ich habe heute Morgen vier Dinge vor. Als erstes möchte ich mit euch jetzt betrachten, was das Ziel des Textes ist. Warum hat Paulus diesen Abschnitt mit in den Korintherbrief aufgenommen? Dann die Situation in Korinth betrachten, weil es eine sehr spezielle Situation war und vor allem nicht so ist, wie wir sie heute kennen. Danach möchte ich die Lösung betrachten, die Paulus gegeben hat, vor allem für Korinth, um dann als letztes, als viertes, diese Lösung für uns anzuwenden. Also viel, was wir vorhaben. Deswegen beginnen wir gleich mit dem Ziel. Was ist das Ziel, das Paulus hier hat? Warum schreibt er diese Verse? Ich denke, es geht hier vor allem um Ordnung und um Strukturen im Gottesdienst. Es geht gar nicht so sehr um Kritik an der Gemeinde, es geht vielmehr darum, der Gemeinde zu helfen. Seht ihr, es heißt in Vers 26, wenn ihr zusammenkommt. Das heißt wahrscheinlich, als ihr zusammengekommen seid, zum Gottesdienst. Es geht also vor allem um Ordnung und Struktur im Gottesdienst und nicht um alles. Und das wird auch oft falsch verstanden. Paulus will der Gemeinde mit dem Gottesdienst helfen. Der Gottesdienst soll ordentlich ablaufen. Seht ihr, die Gemeinde war sehr begabt. Es gab viele Leute, die viel beigetragen haben zum Gottesdienst, in den Gottesdiensten. Und der Apostel sagt nicht, dass es falsch ist, sondern er will, dass es ordentlich und mit der richtigen Struktur, mit der richtigen Ordnung abläuft. Jeder, sagt er am Ende, soll davon profitieren. Wir hatten es letzte Woche gesehen, wenn jemand in einer fremden Sprache redet, die niemand versteht, profitiert er vielleicht davon. Aber der Rest der Gemeinde versteht es ja nicht und kann davon nicht profitieren. Jeder soll erbaut werden, war Paulus Ordnung letztes Mal. Und deswegen muss es, sagt er heute, Ordnung geben. Es muss Struktur geben. Und deshalb sagt er zum Beispiel, es sollen höchstens zwei oder drei Männer in einer Sprache reden. Es sollen höchstens drei Männer weissagen. Und vor allem sagt er einer nach dem anderen. Damit es ordentlich abläuft, damit alles verstanden wird. Und dann sagt uns Paulus sogar, warum wir Ordnung im Gottesdienst haben sollen. Vers 33 heißt es, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Wir beten einen Gott der Ordnung an. Wir kommen zusammen und feiern Gottesdienst und beten einen Gott des Friedens an. Und das sollte unsere Gottesdienste widerspiegeln. Das sollte sichtbar werden. Und was wir hier lesen, sagt Paulus, ist nicht eine Ausnahme für die Gemeinde in Korinth, sondern er sagt hier, es ist etwas, was in allen Gemeinden der Heiligen praktiziert ist. Wie in allen Gemeinden der Heiligen, sagt er. Also egal, wo ihr in den Gottesdienst geht, egal in welcher Kultur, egal in welcher Sprache, egal in welchem Ort, der Gottesdienst sollte immer das Prinzip von Ordnung und Struktur zeigen. Solange das Wort Gottes gepredigt wird, solange das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, solange Ordnung herrscht, ist es ein Gottesdienst, der Gott wohlgefällig ist. Und ich denke, wir müssen das manchmal betonen und sagen, weil wir neigen dazu, Gottesdienst nach unseren Vorlieben zu beurteilen. Und ich schließe mich damit ein. Wir gehen auf den Gottesdienst und sagen, ah, ich weiß nicht, der war nicht so, wie ich es gewohnt bin. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil mit den Liedern und so. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir die Maßstäbe der Bibel nutzen, um deutlich zu machen oder um zu verstehen, ist es ein Gottesdienst, der Gott wohlgefällig ist und ein Gottesdienst, wie wir ihn feiern sollten. Das vorwiegende Element, was Paulus hier wichtig ist, ist Ordnung. Nun lasst uns weitergehen. Das Ziel, was Paulus also hat, ist Ordnung und Struktur. Und er spricht in einer Situation, die anders ist als unsere Situation. Das ist der zweite Punkt, den wir betrachten wollen, die Situation. Die Situation war anders. Vielleicht geht es euch ähnlich wie mir, wenn ihr diesen Brief lest, könnte man auch den Eindruck bekommen, die Gemeinde war riesig. Paulus spricht so viele verschiedene Gruppen während seines in diesem Brief an, dass man denken könnte, es wären Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Leuten in dieser Gemeinde gewesen. Da gab es diese großen Gruppen, die sich gestritten haben, wer der bessere Prediger ist. Und da waren bestimmt viele Hunderte von Leuten, die jeden Sonntag Gottesdienst gefeiert haben. Aber die Realität war anders. Das Neue Testament gibt uns ein sehr glorreiches Bild von der Gemeinde Jesu Christi. Wenn wir durch die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir trotz allem Negativen, dass die Kirche wächst und dass sie das Evangelium ausbreitet und dass an jedem Ort eine Gemeinde gegründet wird. Und das ist ein gutes Bild, was wir sehen. Und das ist die Realität, denn das Wort Gottes und Christus selbst triumphiert noch immer in dieser Welt. Wir sehen es vielleicht nicht in Berlin und wir denken vielleicht manchmal nicht in Europa, aber wir können lesen und hören, wie in anderen Orten der Welt Kirchen wachsen und neue Kirchen entstehen und gegründet werden und wie überall das Evangelium verbreitet wird. Und dieses Bild sehen wir im Neuen Testament. Das ist das Bild, was uns gezeigt wird. Das heißt aber nicht, dass jede einzelne Gemeinde automatisch eine riesige Gemeinde war. Man kann davon ausgehen, dass in der Gemeinde in Korinth vielleicht um die 50 Personen waren. Zumindest an einem Ort, wenn sie zusammengekommen sind. Denn die Gemeinde hatte gar keine Möglichkeit, größere Räume zu nutzen, als 50 Leute unterzubringen. Man hat sich als 50 Mann zusammen in einen Raum gequetscht, wahrscheinlich irgendwie eine Art Wohnzimmer von einem der Gemeindemitglieder. Vielleicht einer der reichen Gemeindemitglieder, die ein etwas größeres Haus hatten. Aber die größten Häuser, die man in Korinth gefunden hatte, hätten maximal Platz für um die 50 Leute gehabt. Und man ist zusammengekommen und man hat es in Kauf genommen, dass es eng war und dass die Luft vielleicht stickig war und dass man nicht so viel Platz hatte, weil man zusammengekommen ist, um Gottesdienst zu feiern. Es war der Highlight der Woche. Für manche Sklaven waren es vielleicht wenige Stunden in der Woche, in der sie frei hatten. Für die sie vielleicht sogar gekämpft haben und Extraschichten eingelegt haben, damit sie zusammenkommen konnten, um Gottesdienst zu feiern. Und die Gemeinde kam zusammen, weil ihnen eines wichtig war, sie wollten die Wahrheit Gottes kennenlernen. Wir denken, auf dem Korintherbrief ging es um alles als um die Wahrheit. Aber die Gemeinde hatte Predigten. Und die Gemeinde hatte viele Predigten, wenn wir so wollen. Und das war vielleicht sogar manchmal das Problem. Die Gemeinde war sehr gesegnet. Wenn ihr euch an Kapitel 12 erinnert, Paulus hat eine ganze Liste an Gaben aufgelistet, von die in der Gemeinde vorhanden waren, die in der Gemeinde im Neuen Testament allgemein vorhanden waren, in der Kirche. Es gab Lehrer und Propheten, es gab sogar welche, die Geister unterscheiden konnten, die also wussten durch die Gnade Gottes, dass wenn jemand predigt, ob es wirklich vom Heiligen Geist kam oder nicht. Andere konnten in verschiedenen Sprachen reden und andere konnten die Sprachen wiederum auslegen oder übersetzen. Das Problem in der Gemeinde in Korinth war nicht Mangel, sondern das Problem in der Gemeinde in Korinth war Überfluss. Zu viel auf einmal. Und dieser Überfluss wurde einfach ungebändigt losgelassen. Paulus schreibt, wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Die Gemeinde kam zusammen und plötzlich, und es klingt jetzt übertrieben, aber plötzlich gab es zu viel Wort Gottes auf einmal. In einem Moment. Und das kommt aus dem Mund eines Pastors, dessen Job es ist, das Wort Gottes zu predigen. Wenn die Gemeinde zusammenkam, wollten alle auf einmal das sagen, was sie auf dem Herzen hatten. Stellt euch vor, wir stellen hier einen zweiten und einen dritten Prediger hin. Und wir predigen alle drei gleichzeitig. Aber wir predigen nicht gleichzeitig die gleiche Predigt, simultan, sondern zu meiner Rechten ist eine andere Predigt, zu meiner Linken ist eine andere Predigt. Und wir reden einfach gleichzeitig, weil es uns wichtig ist, das zu sagen, was wir im Wort Gottes festgestellt haben. Wer von uns könnte sich dann noch konzentrieren? Aber stellt euch vor, wir wären drei Prediger hier vorne und würden gleichzeitig reden, aber gleichzeitig würden hinten drei Leute oder vier Leute in ihrer Heimatsprache oder in einer Fremdsprache, die sie können oder die sie gelernt haben, anfangen zu reden und zu predigen. Und spätestens dann hat es alles nichts mehr mit Ordnung zu tun und spätestens dann wird es anstrengend, zumindest für mich und wahrscheinlich für euch auch. Doch dann haben die Frauen angefangen zu reden während des Gottesdienstes. Und wir sehen es oft negativ. Sie haben nicht angefangen, sich über Rezepte auszutauschen oder über ihre Kinder oder das, was sie in der Woche erlebt haben. Sie haben auf einmal angefangen, Fragen zu stellen. Und ich meine, das kann ich verstehen. Wenn Chaos herrscht, würde ich auch anfangen, Fragen zu stellen, weil ich nicht mehr mitkomme. Und sie haben angefangen, sich darüber auszutauschen, was hier losgeht und haben vielleicht einen Satz in der Predigt nicht verstanden und stellen sich gegenseitig Fragen, fangen an, vielleicht sogar die Prediger zu unterbrechen, um ihnen Fragen zu stellen. Vielleicht haben sie auch angefangen zu kritisieren, wir wissen es nicht, aber es wirkt hier eher positiv eigentlich als negativ. Aber jetzt stellt euch vor, dieser Raum wäre geschlossen. Es gibt vielleicht ein, zwei Türen, um reinzukommen, aber die wären zu, weil man hatte Angst davor, dass der Staat mitbekommen könnte, was man macht. Weil wenn der Staat mitbekommen hätte, was in Korinth abläuft, wären sie alle ins Kolosseum gebracht worden. In die nächste Arena, um von wilden Tieren zerfetzt zu werden. Der Raum ist also zu, geschlossen, es sind 50 Leute drin und von diesen 50 Leuten reden vielleicht 10 Leute gleichzeitig. Das war die Situation, die wir in Korinth auffinden. Seht ihr, das Problem war nicht, dass irgendwas gefehlt hätte, außer Ordnung. Das Problem war, dass zu viel gleichzeitig geschehen ist. Und Paulus gibt uns jetzt dafür eine Lösung. Und das ist der dritte Punkt, den wir betrachten wollen, die Lösung. Die Lösung. Es waren also hier unsere Geschwister in Korinth. Und Paulus sagt zu ihnen jetzt, so geht es nicht. So wie er es macht, ist es falsch. Er kritisiert nicht, dass sie die Dinge machen, sondern er kritisiert, wie sie die Dinge machen. Und das müsst ihr verstehen. Er sagt, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lasst zur Erbauung geschehen. Das heißt, Paulus will als erstes, dass die Gemeinde versteht, wenn ihr das mitbringt sonntags, vielleicht habt ihr eine Predigt vorbereitet oder was anderes, dann macht es so, dass jeder davon erbaut wird. Dass jeder etwas davon hat. Der Paulus' Lösung ist eigentlich ziemlich einfach und ist eigentlich ziemlich allgemein. Wir haben ja gesehen in Vers 33, dass es eine Lösung ist, die wahrscheinlich in allen anderen Gemeinden geherrscht hat. So wie in den Gemeinden aller Heiligen, hatte Paulus gesagt. Und wenn die Gemeinde sonntags zusammenkam, hatten sich einfach verschiedene Männer beteiligt. Das war damals wohl üblich. Und wir sehen zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, als Paulus Richtung Jerusalem reist und eine Gemeinde besucht, dass sie sich unterhalten haben bis Mitternacht. Das heißt, Paulus hat wahrscheinlich gepredigt und dann hat er vielleicht Fragen dazu gestellt oder ihm wurden Fragen gestellt und sie haben Lehrgespräche geführt. Mehrere Leute haben sich beteiligt. Und in Korinth gab es einige, die sich um die Lieder gekümmert haben, die dann Psalmen mitgebracht haben, vielleicht sogar Melodien zu den Psalmen geschrieben haben. Wir wissen nämlich wenig über den Gesang der frühen Kirche. Aber die meisten Ausleger gehen davon aus, dass man vor allem Psalmen gesungen hat, mit Ausnahme von wenigen anderen Liedern. Es gab Männer, die gepredigt haben, es gab Männer, die gebetet haben. Und Paulus sagt, was auch immer ihr tut, dies tut zur Erbauung. Zur Erbauung. Alles soll der Erbauung dienen. Und als erstes spricht Paulus deswegen die an, die in einer Sprache reden konnten. Es waren Männer, die begabt waren. Weil sie andere Sprachen konnten. Und es wird viel darüber gestritten, ob es eine natürliche Begabung war oder ob es eine Begabung war durch den Heiligen Geist. Was wir wissen ist, dass diese Männer in der Gemeinde existiert haben. Und die konnten vielleicht sogar mehr als eine andere Sprache reden. Aber jedes Mal, wenn uns dieses Phänomen im Neuen Testament begegnet, begegnet uns auf jeden Fall eine Sache, dass es eine reelle Sprache war, die verstanden werden konnte. Eine Sprache, die existiert hat. Wenn wir an Pfingsten denken, da kommen alle Juden aus allen Regionen Roms zusammen nach Jerusalem, um Pfingsten zu feiern. Und plötzlich stehen sie auf der Straße und sagen, halt, halt, halt. Das sind lauter hebräische Männer, die in meiner Sprache predigen. Eine Sprache, die ich in meiner Heimat kann und gelernt habe. Und die Apostel konnten auf einmal in dieser Sprache predigen und das Wort Gottes auslegen. Das bedeutet, es muss eine Sprache sein, die verstanden werden konnte. Das haben wir im Abschnitt vorher gesehen, dass es Paulus darum ging, dass wenn ihr in einer Sprache redet, macht sicher, dass alle Leute es verstehen. Dass alle Leute es verstehen können. Notfalls muss es eben ausgelegt und übersetzt werden. Das Zweite, was uns immer begegnet, wenn wir Sprachenrede sehen, ist, dass die Menschen, die diese Sprachen reden, sie kontrollieren konnten. Sie wussten, was sie tun. Paulus sagt, wenn jemand in einer Sprache redet, dann 2 Leute, maximal 3. Das heißt, hätte es da einen 4. und einen 5. gegeben, wäre diese Person dazu in der Lage gewesen, nicht in der Sprache zu reden. Das heißt, die Leute, die diese Gabe hatten, konnten sie beherrschen. Wir lesen oft von diesen Dingen, weil sie für uns ungewöhnlich und spektakulär sind. Und wir denken, dass der Heilige Geist plötzlich über diese Menschen kam und diese plötzlich ergriffen hat und sie auf einmal angefangen haben, in einer Sprache zu reden. Und da sehen wir dieses Phänomen zum Beispiel, als die Jünger des Johannes getauft werden. Sie wurden getauft und der Heilige Geist kam auf sie und sie haben angefangen, Gott in Sprachen zu loben. Vielleicht in ihrer eigenen Heimatsprache, vielleicht in einer Sprache, die sie nicht gelernt hatten. Doch was uns das Neue Testament hier zeigt, ist, dass wenn die Gemeinde zum Gottesdienst zusammengekommen ist, die Männer, die in Sprachen reden konnten, sie kontrollieren konnten. Sie hatten die Macht über diese Gabe, wenn man so will. Und noch einmal, wenn wir an Pfingsten denken, sagt Petrus bewusst, die Männer, die hier reden, sind nicht betrunken, als ob sie nicht wüssten, was sie tun. Also sie sind bei klarem Verstand und predigen euch das Wort Gottes. Das war die Aussage, die Petrus gemacht hat. Das heißt, die Männer, die in Sprachen reden konnten, sollten sich zügeln in der Gemeinde und sich notfalls unterordnen und andere Männer vortreten lassen. Und wir sehen ähnliche Anweisungen dann, wenn es um die Propheten ging. Diejenigen, die geweissagt haben, die das Wort Gottes gepredigt haben. Es waren zum einen Männer, die das Alte Testament ausgelegt haben, vor allem im Blick auf Christus ausgelegt haben. Und es waren Männer, die neue Offenbarungen bekommen haben. Ihr müsst verstehen, wenn wir zusammenkommen, haben wir 66 Bücher, die den Kanon abschließen. Die Offenbarung Gottes, die er uns geben wollte. Aber das war damals noch nicht der Fall. Und Dinge wie den ersten Petrusbrief hatte die Gemeinde in Korinth nicht vorliegen. Und manchmal hat Gott Männer genutzt und hat ihnen durch den Geist Wahrheiten offenbart. Aber hier heißt es, auch diese Männer sollten einer nach dem anderen reden. Und maximal drei Männer. Das heißt auch, dass sie dazu in der Lage gewesen waren, das, was sie mitteilen wollten, zu strukturieren und einzuteilen. Weil Paulus sagt dann, wenn einer redet und jemand anders bekommt eine Offenbarung, soll der, der redet, aufhören und den anderen reden lassen. Das heißt, auch die Männer, die Offenbarung von Gott bekommen haben, konnten das kontrollieren und haben das vielleicht aufgeschrieben und sich für nächste Woche aufgehoben. Es ist nicht so, wie man oft denkt oder wie uns so oft erzählt wird, dass auf einmal der Geist Gottes über einen kommt und die Person steht auf und redet was und sagt, so spricht der Herr und setzt sich wieder hin. Selbst Paulus, der Apostel, war oft sehr vorsichtig mit dem, was er gesagt und geschrieben hat. Er hat gesagt, ich habe keine direkte Anweisung vom Herrn, aber das ist das, was die Konsequenz von dem ist, was wir wissen. Und das ist das gleiche Bild, was wir hier von den Propheten haben. Sie haben das weitergegeben und dann gab es Männer, die geprüft haben. Es sollte geprüft werden, was gesagt wird. Es sollte nicht einfach angenommen werden. Und es sollte vor allem in Ordnung und Struktur geschehen. Was wir hier sehen, sowohl bei den Männern, die in Sprachen reden konnten, wie die, die Offenbarung hatten, ist etwas, was wir immer sehen im Neuen Testament. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann bringt es Selbstbeherrschung und Kontrolle mit sich. Denn wir haben einen Gott der Ordnung, der uns einen Geist der Ordnung und des Friedens gegeben hat. Wenn der Heilige Geist im Menschen wirkt, dann hat es nicht den Effekt von Ekstase und Ausfall, sondern der Mensch lernt Selbstbeherrschung. Paulus sagt sogar, die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Dass wir uns lernen zu kontrollieren, unser Temperament zu kontrollieren, unsere Gaben richtig einzusetzen. Aber jetzt hat Paulus sich mit den Männern, die gepredigt, die das Wort Gottes verkündet haben, auseinandergesetzt. Und dann kommt er zu dem Thema, was wir heutzutage sehr schwierig finden, nämlich den Frauen. Und wir finden das sehr schwierig, weil wir in einer Zeit leben, in der wir sehr viel Wert auf Gleichberechtigung legen. Und das zu Recht. Was zu Recht. Eine und ich haben am Freitag angefangen, einen Film anzuschauen. Da ging es um Anarchisten in 20er Jahren in Spanien. Und Frauen haben für Wahlrecht und Gleichberechtigung demonstriert. Das ist etwas, was uns gar nicht mehr in den Kopf geht. Dass Frauen nicht wählen gehen dürfen. Oder dass sie nicht die gleichen Rechte wie Männer haben. Aber nur weil wir dafür sind, dass Frauen und Männer gleich sind, gleichwertig sind, heißt es nicht, dass sie immer die gleichen Rollen haben müssen. Das ist das, was Paulus hier erneut deutlich macht, wie auch an anderen Stellen im Neuen Testament. Er sagt, und die Sprache klingt für uns hart, dass die Frauen schweigen sollen. Sie sollen ruhig sein. Wir müssen ja vorsichtig sein, dass wir nicht auf zwei Seiten vom Pferd runterfallen. Nicht auf der einen Seite, dass wir sagen, Frauen sind wertlos und sie sollen schweigen und sie sollen irgendwo in der Ecke hinten drin sitzen. Das klingt vielleicht übertrieben, aber Mein Vater hat mir erzählt, als er aufgewachsen ist, gab es in der Gemeinde vorne Reihen, wo die Männer saßen, und hinten in den Reihen saßen die Frauen, und das war's. Und die Männer haben sich vorne unterhalten und haben Lehrgespräche geführt und haben auf die Predigt gehört, und die Frauen saßen hinten. Schön, dass sie im Gottesdienst waren, aber das war's. Das ist nicht das, was Paulus hier meint. Das ist nicht das Ziel, was Paulus hat. Auf der anderen Seite müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht sagen, ja, das war die damalige Kultur und das hat mit uns heutzutage nichts mehr zu tun. Wir leben im 21. Jahrhundert, das ist irrelevant. Weil das ist es auch nicht. Was Paulus hier deutlich macht, ist, es geht um Verantwortung und um Unterordnung. Die Frau soll in der Gemeinde still sein. Natürlich darf die Frau in der Gemeinde singen. Und natürlich darf die Frau, wenn wir das Bekenntnis sprechen, mitsprechen. Und wenn wir wie letzte Woche den Psalm in der Wechsellesung lesen, darf die Frau auch mitlesen. Aber hier geht es um die Elemente der Gottesdienstgestaltung. Die Männer haben von Gott die Verantwortung bekommen, das Volk Gottes und die Familien im Volk Gottes zu führen und zu leiten. Und diese Verantwortung sollen die Männer wahrnehmen und die Frauen sollen sich dieser Verantwortung unterordnen. Paulus bringt dieses Prinzip öfters. Im 1. Timotheus lesen wir, dass nur Männer predigen und lehren sollen. Wir sehen die gleiche Aussage nochmal im Titusbrief. Petrus schreibt sogar in seinem Brief, dass die Frauen von ungläubigen Männern sich ihren Männern unterordnen sollen. Das ist ein Prinzip der Schöpfungsordnung, die Apostel immer wieder deutlich machen, die wichtig ist. Und es geht hier Paulus nicht um Diskriminierung oder zu sagen, die Frau ist ein schwächeres Geschlecht oder ein schlechteres Geschlecht oder ist nicht so viel wert. Es geht Paulus hier darum, die Schöpfungsordnung einzuhalten. Und das vor allem, wenn wir uns öffentlich als Gemeinde versammeln und treffen. Die Frau an sich hat in der Bibel eine sehr wichtige Rolle. Ich versuche mich jetzt hier nicht zu verteidigen, aber ich denke, dass wir das oft vergessen, wenn wir diese Bibelstellen sehen. Wir sehen im Alten Testament, dass Frauen ganz oft wichtige Rollen hatten. Wir sehen auch im Neuen Testament, ich meine, die erste Christin in Europa war eine Frau. Und es war eine wohlhabende Frau. Und es war eine Frau, die der Gemeinde sehr gut gedient hat, weil sie ihr Haus zur Verfügung gestellt hat, damit die Gemeinde sich dort treffen kann. Und das Erste, was Paulus macht, als er aus dem Gefängnis kommt, ist, zu dem Haus dieser Frau zu gehen und Gemeinschaft mit der Frau zu haben. Die Apostel haben Frauen sehr geschätzt. Paulus sagt Timotheus, denk daran, wer dich gelehrt hat. Es war deine Mutter und deine Großmutter, die dir das Wort Gottes beigebracht haben. Frauen werden in der Bibel sehr hoch geschätzt. Aber sie sollten ihre Rollen einnehmen, so wie die Männer. Ich glaube, das Problem heutzutage ist nicht, dass wir den Frauen sagen sollten, was ihre Rolle ist. Das Problem ist, dass die Männer heutzutage ihre Rolle nicht mehr wahrnehmen. Dass die Männer heutzutage keine Lust mehr haben, Verantwortung zu übernehmen. Die Konsequenzen zu tragen, wenn Entscheidungen getroffen werden. Aber das ist das, was wir tun sollten als Männer. Das ist das, was in der Gemeinde in Korinth herrschen sollte. Die Männer sollten den Gottesdienst leiten. Und die Frauen sollten dann die Möglichkeit haben, später nachzufragen. Und lasst uns zu der praktischen Frage kommen, denn die Situation in Korinth war anders. Das ist offensichtlich. Gaben, die in der Gemeinde in Korinth geherrscht haben, herrschen nicht mehr, weil wir den Kanon abgeschlossen haben. Aber dennoch können wir die Prinzipien, die wir hier finden, anwenden. Und das Erste, was wir anwenden können, ist Ordnung. Unsere Gottesdienste sollten ordentlich ablaufen, mit Struktur. Und ich sage nicht, dass so wie wir Gottesdienst feiern, die einzige oder die beste Lösung ist, Gottesdienst zu feiern. Aber ein Gottesdienst sollte Ordnung und Struktur haben. Sollte eine gewisse Reihenfolge ergeben. Wir sehen das hier, das Prinzip war Ordnung. Wir wissen noch nicht mal, wann die Leute gepredigt haben in Korinth, ob davor gesungen wurde, ob es davor eine lange Gebetszeit gab, ob es danach eine lange Gebetszeit gab. Aber wir wissen, dass das, was geschieht, ordentlich geschehen sollte. Und so sollten auch unsere Gottesdienste sein. Wir sollten einen ordentlichen Gottesdienst feiern. Und das ist wichtig, dass diese Ordnung und diese Struktur herrscht, denn ansonsten wird es uns schwerfallen, Gottesdienst zu feiern. Wird es uns schwerfallen, uns zu konzentrieren. Unsere Gottesdienste sollen erbauen, sagt Paulus, und deswegen sollen sie vor allem ordentlich sein. Und Das ist nichts, was die Bibel erfunden hat. Es ist was, was Gott in der Schöpfung verankert hat. Ordnung und Strukturen helfen uns, Dinge zu lernen und helfen uns zu konzentrieren und helfen uns am Ende auch erbaut zu werden. Ordnung und Strukturen. Und deswegen brauchen wir vor allem auch das Wort Gottes. Und das ist das zweite Prinzip. Seht ihr, was Paulus hier betont, ist, dass Weissagung geschehen soll und das Reden in Sprachen soll nicht verhindert werden, weil dadurch wurde das Wort Gottes gepredigt. Das war wichtig für die Gemeinde in Korinth, dass diese Männer die Möglichkeit hatten zu reden und dass die Gemeinde die Möglichkeit hatte zuzuhören, damit das Wort Gottes zu ihnen kommt und sie erbaut werden. Ich weiß nicht, wir haben Luxus, dass wir auf Amazon gehen können und Bibeln für 1 Euro bestellen. Und wenn wir Amazon Prime-Mitglied sind, sogar kostenlos geliefert bekommen. Wenn du damals das Wort Gottes besitzen wolltest, war es unmöglich. Das Alte Testament wurde im Prinzip von den Juden beherrscht. Und es wurde auf Schriftrollen geschrieben und das Material war teuer und es war Handarbeit und es war sehr kostspielig, sowas zu kaufen. Und im Prinzip hat man dieses Wort Gottes nur in Synagogen gefunden. Und die Juden haben das gehütet, weil sie sich gesagt haben, diesen Christen, die das Alte Testament verdrehen, werden wir doch wohl keine Tora verkaufen. Das heißt, was die Gemeinde gebraucht hat, waren Männer, die predigen konnten, waren Männer wie Paulus, die im Alten Testament gelehrt waren, die das Alte Testament auswendig kannten und ihnen das Wort auslegen konnten. Und wir brauchen es genauso. Wir brauchen das Wort Gottes. Unser Gottesdienst muss gefüllt sein mit dem Wort Gottes. Das, was wir lesen, was wir hören, was wir singen, was wir bekennen, was wir beten, muss gefüllt sein mit den Wahrheiten Gottes. Deshalb ist für uns die Predigt immer noch das wichtigste Element im Gottesdienst. Und ihr denkt vielleicht manchmal, die Predigt ist lang und langweilig und ermüdend. Nach Paulus könnten wir bis zu 6 Predigten haben, wenn ihr wollt. Das ist Paulus' Struktur, die er der Gemeinde in Korinth gegeben hat. Bis zu 6 Männer, die aufgestanden sind und teilweise mit Übersetzung. Da sind wir eigentlich noch ziemlich gut dran, dass von einer Stunde Gottesdienst nur eine halbe Stunde die Predigt ist. Die Gemeinde soll erbaut werden, deswegen muss es Ordnung geben und deswegen muss es das Wort Gottes geben. Deswegen, das ist das dritte Element, muss es Frieden geben. Denn denkt daran, wir haben einen Gott des Friedens, nicht der Unordnung, sondern des Friedens. Unsere Gottesdienste sollten dazu dienen, dass wir den Frieden widerspiegeln. Sie sollten dem Frieden der Gemeinde helfen. Sie sollten dem Frieden der Gemeinde dienen. Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, wenn ich sonntags in den Gottesdienst gehe. Warum komme ich in den Gottesdienst? Worum geht es mir in dem Gottesdienst? Dass ich mich präsentieren kann, dass ich gesehen werde, dass jeder sieht, wie toll ich bin? Oder dass meine Geschwister erbaut werden? Dass alles, was geschieht, gut ist für mich und meine Geschwister, die kommen? Geht es um die Ordnung, um den Frieden oder geht es darum, zu präsentieren, gehört zu werden, gesehen zu werden? Nun, das wäre am Ende die falsche Motivation für den Gottesdienst. Wir sehen also, das Prinzip, das Ziel war ziemlich einfach. Ordnung im Gottesdienst. Ich weiß, die Texte, gerade 1. Korinther 14, es sind schwierige Texte, weil sie oft gebraucht werden und vielleicht auch zu Recht gebraucht werden, um über verschiedene Gaben zu diskutieren. Ich glaube, wenn wir die Texte so betrachten, verpassen wir das, worum es Paulus eigentlich ging. Paulus diskutiert keine Gaben. Paulus erklärt uns nicht, was die Gaben sind. Wir müssen viele Stellen zusammensuchen, um zu verstehen, was hier geht. Paulus geht es darum, dass die Gaben, die existieren, richtig genutzt werden. Dass die Gaben, die vorhanden waren, so genutzt werden, dass die Gemeinde erbaut wird. Und ihm geht es in unserem Abschnitt darum, dass wenn wir zum Gottesdienst zusammenkommen, einen ordentlichen Gottesdienst haben, der strukturiert ist, der uns alle erbaut und uns näher zu Gott bringt. Und das sollte unser Ziel sein, jeden Sonntag, wenn wir zusammenkommen. Lasst uns beten.